Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 16 bis 19 der Sure 19, Maryam.
أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
In diesen Versen wird an Maria und die erstaunliche Geburt Jesu Christi alayhi salam erinnert. Doch hören Sie selbst. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Erinnere an das, was in diesem himmlischen Buch, dem Koran, von Maria, als sie sich von den Iren trennte und einen Ort in östlicher Richtung des Tempels aufsuchte, geschrieben ward und sich dort hinter einem Schleier vor möglichen Blicken anderer verbarg. Da sandten wir unseren Engel zu ihr, der sich ihr in menschlicher Gestalt ohne jeden Makel zeigte. Erschrocken rief sie aus: Ich suche vor dir Zuflucht bei dem barmherzigen Gott. Lass ab von mir, wenn du gottesfürchtig bist. Er, der Engel darauf: Ich bin von Gott, deinem Herrn, zu dir gesandt, damit dir ein Sohn voller Reinheit und Tugend werde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite persetoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 30. Januar 2022, gleich dem 10. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt: Bedingen Sie die Wirtschaft nicht an etwas, das nicht in den Händen Irans liegt. Präsident Raisi im Telefongespräch mit Macron: Aufhebung von Sanktionen, Überprüfung und gültige Garantie sind Grundprinzipien einer Einigung. Und Iran und Südkorea führen Gespräche über eingefrorene Gelder. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt: Bedingen Sie die Wirtschaft nicht an etwas, das nicht in den Händen Irans liegt. Die Feinde führen dem Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Khamenei zufolge einen Krieg gegen die iranische Wirtschaft, um sie zum Zusammenbruch zu bringen und die Menschen gegen den Staat auszuspielen. Das Ziel der Feinde in diesem Krieg war der Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft. Das war natürlich nur ein Vorspiel, um das Volk durch die Zerstörung der iranischen Wirtschaft gegen die Islamische Republik aufzuhetzen und auf diese Weise ihre böswilligen politischen Absichten zu verwirklichen, sagte das Revolutionsoberhaupt am Sonntag in einer Rede vor einer Gruppe iranischer Produzenten und Unternehmer in Teheran. Ayatollah Khamenei würdigte iranische Produzenten, Unternehmer und Arbeiter als Offiziere im Kampf gegen den Wirtschaftskrieg der Feinde. Ayatollah Khamenei bekräftigte seine mehrmals wiederholte Aussage, dass Regierungsverantwortliche die Wirtschaft des Landes nicht an die Ergebnisse der Verhandlungen in Wien zur Aufhebung der US-Sanktionen gegen Iran binden sollten. Er erklärte, die Pläne des Feindes, im Rahmen seines Wirtschaftskriegs gegen das Land die Produktionshochburg Irans zu bezwingen, seien gescheitert. Bei diesem Ansturm auf die Wirtschaft des Landes gab es Probleme in der Lebensgrundlage der Menschen, aber die Produktion kam nicht in die Knie. Und der Sprecher des US-Außenministeriums erklärte vor einigen Tagen ausdrücklich, dass die Politik des maximalen Drucks zu der tragischen Niederlage der Vereinigten Staaten geführt habe. Das Oberhaupt bezog sich offenbar auf den Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, der letzten Dienstag gesagt hatte, dass die Kampagne des maximalen Drucks gegen Iran, die von der Trump-Regierung initiiert und von der Biden-Regierung aufrechterhalten wurde, ein erbärmlicher Fehlschlag gewesen sei. Präsident Raisi im Telefongespräch mit Macron: Aufhebung von Sanktionen, Überprüfung und gültige Garantie sind Grundprinzipien einer Einigung. In einem Telefonat mit dem Präsidenten der Französischen Republik hat der Präsident der Islamischen Republik Iran die Aufhebung der Sanktionen, ihre Überprüfung und eine gültige Garantie als die Grundprinzipien einer Einigung bezeichnet. Das sagte Irans Präsident Seyed Ebrahim Raisi in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Samstagabend und bezog sich dabei auf das Eingeständnis der Vereinigten Staaten, dass die Politik des maximalen Drucks gescheitert sei. Er fügte hinzu, im Verhandlungsprozess habe die Islamische Republik ihren Willen und ihre Ernsthaftigkeit bewiesen, eine Einigung zu erzielen, und alle Bemühungen der anderen Seite in dieser Hinsicht müssten die Aufhebung von Sanktionen, ihre Überprüfung und eine gültige Garantie umfassen. Raisi betonte, dass Stabilität und Sicherheit in der Region nur durch intraregionale Lösungswege und nicht durch ausländische Interventionen erreicht werden können, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, der humanitären Krise im Jemen Aufmerksamkeit zu schenken und die Blockade der unterdrückten Bevölkerung des Landes aufzuheben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte in diesem Telefongespräch seinerseits, dass die Islamische Republik Iran das Recht habe, den Vereinigten Staaten zu misstrauen, weil die Vereinigten Staaten die Krise verursacht hätten. Macron verurteilte ferner die militärische Aggression gegen das jemenitische Volk, insbesondere die jüngsten Angriffe. Die Entwicklungen in der Region, darunter die Situation im Libanon, waren weitere Gesprächsthemen zwischen den Präsidenten Irans und Frankreichs. Iran und Südkorea führen Gespräche über eingefrorene Gelder. Laut einem von Südkoreas offizieller Nachrichtenagentur Yonhap veröffentlichten Bericht werden Amtsträger aus Iran und Südkorea im nächsten Monat direkte Gespräche führen, um zu erörtern, wie Seoul unter amerikanischem Druck fast 8 Milliarden US-Dollar an iranischen Geldern, die in Südkorea blockiert sind, zurückführen wird. Der Samstagbericht von Yonhap zitierte Bemerkungen einer südkoreanischen Quelle, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, wonach sich die Gespräche auf Arbeitsebene zwischen iranischen und südkoreanischen Verantwortlichen auf die Zahlungsmethode konzentrieren werden, die Seoul zur Rückführung der iranischen Gelder verwenden wird. Die Quelle sagte, dass die Gespräche auch Diskussionen über Südkoreas Pläne beinhalten könnten, Rohölimporte aus Iran wieder aufzunehmen. Es wird erwartet, dass die Arbeitsgruppen hauptsächlich Details der Zahlungsmethode der iranischen Vermögenswerte erörtern, wenn die USA Sanktionserleichterungen gewähren. Sie könnten weiter über die Möglichkeit sprechen, Ölimporte aus Iran wieder aufzunehmen, sobald die Sanktionen aufgehoben werden, wurde die Quelle zitiert. Die Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der Iran und die Weltmächte Berichten zufolge kurz davor stehen, eine Einigung darüber zu erzielen, wie das internationale Atomabkommen von 2015 wiederbelebt werden kann. Der Yonhap-Bericht besagt, dass die für nächsten Monat geplanten Gespräche auch Diskussionen über die Möglichkeit beinhalten werden, dass die Bemühungen zur Wiederbelebung des JCPOA scheitern könnten. Präsident des israelischen Regimes zu ersten Besuch in Vereinigten Arabischen Emirate. Der israelische Präsident Isaac Herzog ist zum ersten Mal dieser Art in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen. Dies erfolgte mehr als ein Jahr nach der Unterzeichnung des von den USA vermittelten Normalisierungsabkommens durch Abu Dhabi und Tel Aviv, das auf scharfe Gegenreaktionen in der Region stieß. Vor seiner Abreise in die Vereinigten Arabischen Emirate am Sonntagmorgen sagte Herzog, er werde die Führung der Vereinigten Arabischen Emirate auf persönliche Einladung von Abu Dhabis Kronprinz Mohammed bin Zayed Al Nahyan treffen. Er behauptete, er bringe eine Friedensbotschaft in die gesamte Region. Herzogs Reise und die Hervorhebung des Begriffs Friedens kommen zu einer Zeit, in der die Vereinigten Arabischen Emirate ihre militärische Beteiligung am von Saudi-Arabien geführten Krieg gegen den Jemen verstärkt haben, der Hunderttausende Menschen getötet hat. Das israelische Regime hat kürzlich angekündigt, den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Hilfe zu kommen und deren Militäraktionen gegen den Jemen zu unterstützen. Am 18. Januar bot Israel den Vereinigten Arabischen Emiraten Sicherheits- und Geheimdienstunterstützung gegen Vergeltungsdrohnenangriffe aus dem Jemen an. Tel Aviv und Abu Dhabi gehörten auch zu den lautstärksten Gegnern des Atomabkommens von 2015 zwischen Iran und den Weltmächten, während Abu Dhabi in den letzten Monaten seinen Ton gegenüber der Islamischen Republik abgemildert hat, droht Tel Aviv Iran weiterhin mit Krieg. 50 IS-Terroristen wurden unter US-Luftschutz in Syrien verlegt. Hunderte IS-Terroristen, darunter eine große Anzahl von Anführern mit ausländischer Staatsangehörigkeit, wurden Berichten zufolge unter der Luftabdeckung eines von den USA geführten Aufklärungsflugzeugs aus der syrischen Provinz Hasakam nach Deir ez-Zor verlegt. Quellen teilten der russischen Nachrichtenagentur Sputnik mit, dass die US-Streitkräfte das Chaos im Al-Sinar-Gefängnis von Hasaka, auch bekannt als Gweiran, ausgenutzt und 750 IS-Mitglieder, von denen die meisten arabische, belgische und niederländische Staatsangehörigkeiten besitzen, nach Deir ez-Zor verlegt haben. Die Quellen sagten, dass eine große Anzahl von IS-Rädelsführern auf koordinierte Weise aus dem Al-Sinar-Gefängnis geflohen seien, nachdem die Terrorgruppe das Gefängnis beschlagnahmt und mit den sogenannten Demokratischen Kräften Syriens, SDF, einem von den USA unterstützten Bündnis, hauptsächlich aus kurdischen Streitkräften, die gegen Damaskus kämpfen, zusammengeschossen sei. Die Aufklärungsflugzeuge der US-geführten Koalition führten Überwachungs- und Leitoperationen auf Umgehungsstraßen durch, um die Ankunft der Terroristen an ihrem Ziel zu sichern, fügte sie hinzu. Den Quellen zufolge bestand die Aufgabe der SDF-Milizen darin, im Gefängnis und in der Umgebung Chaos zu stiften, um die Aufmerksamkeit vom Ziel der Fahrzeuge mit IS-Terroristen abzulenken. In seiner Rede auf einer Sitzung des Sicherheitsrates betonte Syriens ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten setzen Terrorismus ein, um zivile Einrichtungen anzugreifen, darunter Schulen und Krankenhäuser. Die US-Besatzungstruppen verlegen IS-Terroristen aus Haftanstalten, wie die jüngsten Ereignisse zeigten, und setzen sie wieder ein, um eine Entschuldigung für ihre Anwesenheit in Syrien zu liefern, was nur eine Unterstützung für die separatistischen Milizen signalisiert. Sabah verurteilte einige westliche Länder für die Weigerung, ihre Söldner zu repatriieren, und forderte die Vereinigten Staaten und die Türkei auf, ihre Truppen aus Syrien abzuziehen. Libanons Außenminister: Werden Waffen der Hisbollah nicht übergeben? Als Reaktion auf die Druckausübungen von Saudi-Arabien sagte der libanesische Außenminister, sein Land werde weder die Waffen der Hisbollah aufgeben, noch danach streben, die Präsenz der Widerstandsgruppe im Libanon zu beenden. Abdullah Abu Habib machte die Bemerkungen gegenüber Katars Al-Jazeera-Netzwerk, als er im Begriff war, den Libanon in Richtung Kuwait zu verlassen, um eine Antwort auf eine Liste von Bedingungen zu liefern, die von den arabischen Anrainerstaaten des Persischen Golfs angeboten wurden, um ihre Beziehungen zu Beirut aufzutauen. Saudi-Arabien brach seine Beziehungen zum Libanon ab und begann letztes Jahr, libanesische Importe zurückzuweisen, nachdem ein libanesischer Minister den 2015 von Riad geführten Krieg gegen den Jemen kritisiert hatte. Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate folgten den Saudis und brachen ihre diplomatischen Beziehungen zu Beirut ab. Kürzlich entsandten die arabischen Staaten den Außenminister Kuwaits in die libanesische Hauptstadt, um dem Land eine Reihe von Voraussetzungen für eine Ausbesserung der Beziehungen vorzulegen. Offenbar lehnte Abu Habib Forderungen ab, die mit dem defensiven und politischen Engagement der Hisbollah im Libanon zu tun hatten, und beharrte darauf: Ich gehe nicht nach Kuwait, um die Waffen der Hisbollah zu übergeben. Ich werde die Existenz der Hisbollah nicht beenden. Das steht im Libanon außer Frage. Wir gehen in den Dialog. Er gelobte auch, dass der Libanon keine Startrampe für Aktivitäten gegen arabische Länder sein würde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um -2 °C. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz -7, Mashhad 2, Isfahan -1, Shiraz 6 und Bandarabas 18 °C. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das deutsche Gesetz untersagt Lieferung von Waffen in Krisenregionen. Davon ist Israel ausgenommen. Medien in Deutschland berichten, dass 3 U-Boote der deutschen Firma ThyssenKrupp an Israel geliefert werden. Der israelisch-schweizerische Journalist Shraga Ela meint, dass Moral und Menschenrechte völlig außer Acht gelassen werden, wenn es um Geschäfte mit Israel geht. Hören Sie den ersten Teil unseres Interviews.
Herr Elam, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Ich grüße Sie zurück nach Teheran, Herr Schauten.
Ja, vielen Dank. Herr Elam, Lieferung von Militärausrüstungen an Israel ist inzwischen kein Geheimnis. Es geht vor allem um U-Boote und aber auch Leopardpanzer. Aber jetzt wollen wir uns über ein neues Geschäft zwischen Deutschland und Israel sprechen, wo es um Verkauf von U-Booten geht. Israel bekommt laut der Süddeutschen Zeitung 3 neue U-Boote aus Deutschland. 3 Milliarden Euro sollen demnach für den Bau der Boote in die Kasse von ThyssenKrupp fließen. Die Bundesregierung trägt einen Teil der Kosten. Ein entsprechender Vertrag wurde am Donnerstag vor einer Woche in Tel Aviv unterzeichnet. Herr Elam, dazu mehr möchte ich von Ihnen hören.
Ja, gut. Also im Prinzip läuft jetzt parallel zu dem in Israel eine staatliche Untersuchung in dieser Affäre. Nämlich die Regierung hat beschlossen, endlich, also nach sehr langer Druck von der Öffentlichkeit, die Frage nachzugehen, ob der ehemalige Regierungschef Netanyahu im Zusammenhang mit dieser Geschäft bestochen worden ist oder sei oder nicht. Das heißt, es läuft eine Strafuntersuchung in dieser Geschichte gegen verschiedene Personen, aber der Netanyahu wurde aus dem Verdacht rausgeschlossen. Also die Sache ist so, dass es gibt da 3 Teile von den Geschäften, die da liefen. Also zuerst einmal 3 U-Boote. Das lief die Verhandlungen in den Jahren 2009 bis 2017. Und da ging es diese U-Boote nach Israel. Einerseits die Pflege und Wartung von diesen Schiffen an ThyssenKrupp. Und der dritte Teil, Israel, also beziehungsweise Netanyahu, hat den Verkauf von weniger starken U-Boot, aber auch moderne an Ägypten. Das ist Gegenstand von, was man in Israel nennt sie U-Boot-Affäre. Und jetzt kommt eben noch die ursprüngliche Verpflichtung von deutscher Seite war ein Drittel, also Wert war damals 1,5 Milliarden für die U-Boote. Und die deutsche Regierung unter Merkel war bereit, ein Drittel von dem Kaufpreis selber zu bezahlen. Da gibt es wirklich sehr viele Indikationen, die darauf hinweisen, dass es da, wie üblich bei solchen Geschichten, Schmiergelder geflossen sind. Und in Israel lautet der Vorwurf, dass dass Netanyahu im Alleingang beschlossen hat, auch gegen den Willen von dem Militär. Jetzt muss das, wenn Sie möchten, können wir auch eingehen auf die Frage, wozu braucht man diese U-Boote in Israel?
Ja, selbstverständlich. Darauf kommen wir zurück im Laufe des Interviews. Aber zunächst einmal, Herr Elam, nochmal die Frage. Bislang sind 5 U-Boote an Israel geliefert worden. Ein sechster soll in kurze Folgen. Was wissen Sie davon?
Eben, also das ist einfach die Geschichte, die ich da versucht jetzt am Ende anzusprechen. Grundsätzlich, es wird überall berichtet, dass diese U-Boote von Deutschland, die haben Kapazität, Nuklearwaffen zu verwenden. Also die können... Und das wird vor allem jetzt im Zusammenhang mit dem Konflikt mit dem Iran verwendet. Das heißt, wenn Iran Israel, falls Iran wird Israel angreifen mit Raketen oder was auch immer, hat die Israel die zusätzliche Fähigkeit, den Iran zu beschießen, und zwar mit Nuklearwaffen. Darum geht's. Und die Frage hat geheißen, bis jetzt Israel braucht nicht so viel U-Boot. In Israel selber war von verschiedener militärischer Seite, dann hieß es, das ist eine sehr teure Waffe und Waffensystem, und man braucht nicht so viel von ihnen zu haben. Und die Wartung, die überhaupt Betriebskosten sind horrend, abgesehen von den Beschaffungspreisen. Also, und da gab es eine heftige Diskussion, und es hieß bis jetzt, dass es gar nicht nötig ist. Und Netanyahu, der hatte dafür beschlossen, weil sein Verwandter Beteiligung an ThyssenKrupp hatte und Netanyahu hat dadurch davon profitiert. Jetzt wird diese Argumente weitgehend geschwächt, weil Israel jetzt ohne Netanyahu beschlossen hat, doch die zusätzliche U-Boot zu kaufen. Und da gibt es eine Diskussion, ist das zusätzlich oder als Ersatz für ausgedehnte U-Boote. Es ist alles in allem wahrscheinlich nicht so ganz relevant, ob zusätzlich oder als Ersatz im Moment. Aber die Brisanz, die Geschichte, ist eben die Bewaffnung von Israel, wo in Deutschland auch nicht überall sehr gut angesehen wird. Und man vermutet in Israel, dass es jetzt bei Deutschland einen anderen Wind weht als noch während der Merkel-Zeit, weil jetzt wurde die Unterstützung des Staates für diesen Kauf von 33% etwa auf 20% reduziert, und Thyssen hat den Preis für die Anschaffung verdoppelt. Also anstatt 1,5 Milliarden, jetzt heißt das 3 Milliarden Euro.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu unserer heutigen Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. بسم الله الرحمن الرحیم.
Der Januar ist ein sonntagreicher Monat, liebe Hörerfreunde. Heute ist schon der 5. Sonntag im 1. Kalendermonat des neuen Jahres. Wir freuen uns darüber, sowie auch über den Eingang weiterer Hörerzuschriften, wofür wir uns bei allen Absendern bedanken. Es gibt also Grund, dran zu bleiben, um zu erfahren, wer dieses Mal dankenswerterweise wieder geschrieben hat. Solange Ihre Zuschriften nicht versiegen, werden wir versuchen, auch die Hörerpostsendung zu erhalten, liebe Hörerfreunde. Es scheint schon 2 Jahre her zu sein, dass wir nichts von unserem langjährigen Hörer Jörg Clemens Hoffmann gehört haben. Jetzt meldete er sich nach der Versendung unserer ersten EQSL-Karten, worüber wir erfreut sind, denn wir haben seine Zuschriften in der vergangenen Zeit sehr vermisst. Liebe deutsche Redaktion von IRIB Pars Today, herzlichen Dank für die Zusendung der Bestätigung meiner Empfangsberichte aus dem Jahr 2020. Ich habe mich sehr gefreut, wieder von Ihnen eine E-Mail zu erhalten. Seitdem das deutsche Programm nicht mehr auf Kurzwelle zu empfangen ist, ist der Kontakt leider seltener geworden. Dennoch verfolge ich mit Interesse das Geschehen im Iran und freue mich, wenn Sie weiterhin Interesse an meiner Korrespondenz haben. Es grüßt Sie herzlich und wünscht alles erdenklich Gute. Ihr Hörer Jörg Clemens Hoffmann in Alsbach-Hähnlein. Wir danken Herrn Hoffmann, dass er sich gemeldet hat. Vor 2 Jahren hatte er nach der geplanten und auch dank unserer Hörerfreunde dann nicht durchgeführten Abschaltung der Kurzwelle am 23.12.2019 geschrieben: Liebe deutsche Redaktion von IRIB Pars Today, das sind wirklich sehr gute Nachrichten, die ich gestern aus Teheran erfahren habe. Es freut mich sehr, dass die deutschen Sendungen weiterhin auf Kurzwelle ausgestrahlt werden. IRIB Pars Today hat eine kluge Entscheidung getroffen, die wichtigen Informationen aus dem Iran weiterhin analog zu verbreiten. Seine damaligen 4 Empfangsberichte haben wir aus ja bekannten Gründen erst vor kurzem bestätigt. Vielleicht war das die Ursache dafür, dass Herr Hoffmann uns in den beiden letzten Jahren trotz Fortsetzung der Kurzwelle nicht geschrieben hat. Das ist ja auch irgendwo verständlich. Umso glücklicher sind wir aber über den Umstand, dass es für viele Hörerfreunde trotzdem kein Hindernis war, den Kontakt mit uns aufrechtzuerhalten. Rar gemacht hat sich auch unser Hörerfreund Michael Lindner, wenngleich er in der letzten Zeit weniger geschrieben hat. Seine Gründe gab er in der neuesten Mail vom 25. Januar bekannt. Liebe Freunde in der deutschen Redaktion von IRIB, nun endlich wird es wahr, der erste Brief aus Gera trifft heute in der deutschen Redaktion von Radio IRIB ein. Wie ich schon erwähnte, bleibe auch ich den deutschsprachigen Sendungen von IRIB treu, da ich aktuelle Informationen und unterhaltsame Rubriken aus und über den Iran nicht missen möchte. Natürlich muss ich mich an den neuen Umstand gewöhnen, dass ich sie nicht mehr über die gute alte Kurzwelle empfangen kann, sondern nur noch über das neue Medium Internet. Wenn man 50 Jahre lang Radiosignale über Frequenzen der Kurzwelle empfangen hat, ist die Umstellung ein Meilenschritt, an den ich mich ehrlich gesagt noch nicht gewöhnt habe. Schließlich hat der Internetempfang von Radiostationen absolut nichts mehr mit meinem heißgeliebten DX-Hobby zu tun. Es war also bisher eine gelungene Symbiose, die technische Seite des DX-Hobbys mit dem reinen Radiohören zu Informationszwecken zu verbinden. Jetzt fällt also der Reiz des traditionellen Wellenreitens weg. Es geht nur noch darum, als reiner Programmhörer tätig zu sein. Naja, so ändern sich die Zeiten. Auch wenn ich diese neue Situation mit einem weinenden Auge hinnehmen muss, werde ich meine Freunde in der deutschen Redaktion von ERIB nicht enttäuschen bzw. nicht im Stich lassen. Am Sonntag hörte ich wieder den Hörerbriefkasten Wir und unsere Hörer. Hier war deutlich zu spüren, dass viele ehemalige treue Schreiber ERIB wahrscheinlich den Rücken zugekehrt haben. Da konnte man von Glück reden, dass unsere liebe Martina P. den Briefkasten mit ihren hochinteressanten Ausführungen regelrecht vor dem Untergehen gerettet hat. Super, dass ERIB so treue Hörerfreunde in der Runde hat. Nun bleibt nur zu hoffen, dass sich in den nächsten Wochen wieder mehr Hörer an der Sendung Wir und unsere Hörer beteiligen werden, damit diese wundervolle Sendung auch in Zukunft erhalten bleibt. Wie recht Herr Lindner hat. Wir bedanken uns auch gerne nochmals bei der lieben Frau Pohl, unserer einzigen aktiven Hörerfreundin. Weiter geht es mit Michael Lindners Mail so. Nun sind schon wieder 3 Wochen des neuen Jahres ins Land gezogen. Weihnachten und Silvester sind gefühlsmäßig eine Ewigkeit her. Daran erkennt man aber, in was für einer schnelllebigen Zeit wir uns befinden. Kein Wunder, überschlagen sich doch die Ereignisse für uns alle. Da beschäftigt und beängstigt nicht nur die schlimme Corona-Pandemie die Menschen, sondern auch noch die politisch-militärische Lage mitten in Europa. Da denke ich natürlich an die explosive Situation an der ukrainisch-russischen Grenze. Das macht echt Angst. Der Frieden hängt an einem sehr dünnen seidenen Faden. So große Sorgen um den Weltfrieden habe ich mir noch nie machen müssen. 66 Jahre hatte ich das Glück, in Frieden und Wohlstand leben zu dürfen. Und jetzt hängt alles davon ab, ob sich die Streithähne wieder beruhigen und zur Vernunft kommen, um den Konflikt ohne Blut zu vergießen beizulegen. Möge dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Auch wir wünschen für uns und alle Welt, dass es beim Säbelrasseln bleibt und schon die Vorstellung eines weiteren Krieges in dieser Welt mit allen unmenschlichen Konsequenzen die Beteiligten davon abhält, den Finger am Abzug zu krümmen. Jetzt hören wir weitere Gründe von Herrn Lindner für seine kurzzeitige Abwesenheit. Leider muss ich gestehen, dass ich während des Jahreswechsels und auch die ersten Tage im neuen Jahr kaum Zeit hatte, die deutschsprachigen Sendungen aus Teheran zu hören. Die zum Glück positiven Ereignisse haben sich überschlagen. Dann kam noch nach Silvester eine Wohnungsrenovierung dazu. Unsere Wände haben unbedingt mal wieder frische Farbe gebraucht. Da meine Frau noch einige Tage Urlaub hatte, nutzen wir diese Gelegenheit dazu, unser Nest neu zu gestalten. Ja, das war schon etwas stressig, aber es ist eine sehr nachhaltige Arbeit, an der man sich bestimmt die nächsten Jahre erfreuen kann. Nun ist endlich etwas Ruhe eingezogen, sodass wir wieder einen geregelten Tagesablauf haben. Das schließt natürlich auch meine Freizeit mit ein, um meinem Radiohobby nachzugehen. Irgendwie haben mir die Sendungen aus Teheran doch gefehlt, ganz sicher aber die sympathischen und vertrauensvollen Stimmen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der deutschen Redaktion von Radio IRIB. So, alles für heute. Hoffentlich quillt der Briefkasten von IRIB bald wieder über mit Hörerzuschriften aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Bleiben Sie gesund und beten Sie gemeinsam mit mir für die Erhaltung des Weltfriedens. Ihr treuer Hörerfreund aus dem Ostthüringer Gera, Michael Lindner. Wir geben den Wunsch und die Bitte an alle unsere Hörerfreunde weiter. Je mehr Menschen sich für etwas Gutes einsetzen, gleich auf welcher Ebene, dann hilft das bestimmt im positiven Sinne. Wir sind auf jeden Fall davon überzeugt. Jetzt kommt unser musikalisches Intermezzo an die Reihe und wir wünschen gute Unterhaltung bei einem Lied passend zur Jahreszeit. Afshin Muraddam, der Sänger dieses Liedes, ist bedauerlicherweise schon 1976 mit 31 Jahren nach einem Autounfall verstorben. Sein Lied Winter ist heute in Iran immer noch bekannt und beliebt.
زمستون تن اوریون باغچه چون بیا بود درختا با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی به سخت مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه بهاره زمستون ها برای تو همیشه تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون گلای کاغذی داری تو گلدون تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو بشینم بی تو با چشمای گریو
Die Reihe ist nun an unserem Breisgauer Stammhörer Helmut Matt, der ein weiteres Mal sein Versprechen über die Hörertreue wahrgemacht hat. Er dokumentierte dies nun mit 24 weiteren Empfangsberichten und folgende Zeilen. Liebe Freunde von IREB, Pars Today in Teheran, heute sende ich Ihnen die Empfangsberichte Nummer 3167 bis 3190. Wie versprochen, bleibe ich den Sendungen aus Teheran auch nach der Abschaltung der Kurzwelle treu, auch schriftlich. Natürlich ist es sehr schade, dass ich Ihre Sendungen nicht mehr über meine schönen Kurzwellenempfangsanlagen hören kann, aber natürlich gibt es für den Empfang auch noch andere und zahlreiche Möglichkeiten. Eutelsat Hotbird empfangen zwar hier im deutschen Sprachraum nicht allzu viele Menschen, denn die Standardposition für den Satellitenempfang ist nun mal Astra auf 19,2 Grad Ost. Allerdings fehlt es mir schwer zu verstehen, dass es hier im Land immer noch Menschen geben soll, die keinerlei Internetzugriff haben und ihre Sendungen nicht auf diesem Weg hören können. Ich möchte auf diesem Weg zusätzlich zu dem Archiv bei IREB die Möglichkeit erwähnen, die deutschen Sendungen von IREB Pars Today im Einmonatsarchiv des WWDXC zu hören, eine ebenfalls sehr bequeme Möglichkeit. Hier ist die URL www.wwdxc.de. Ich habe mich schon wieder für einige Tage nicht bei Ihnen gemeldet, wofür ich um Verzeihung bitte. Zum einen war es der Abschied von Ihrem Hörer, meinem Freund Dietmar Wolf. Andererseits war ich in den letzten Tagen neben meiner eigentlichen Arbeit sehr beschäftigt. Die Erinnerung an den plötzlichen Tod unseres Hörerfreundes Dietmar Wolf ist auch für uns sehr hart. Ein wirklich unerwartetes Ereignis. Wir behalten ihn gern in unserer Erinnerung. Weiter geht es mit einer erfreulichen Überraschung in der Mail von Herrn Matzo. Ein neues Buch aus meiner Feder ist fast fertig. Wir sind gerade dabei, es zur Korrektur zu lesen. Nach einem zweiten Korrekturlesen werden wir es voraussichtlich in der kommenden Woche publizieren. Dieses Mal gibt es weder einen Roman, noch wird es einen Reisebericht geben, zumal Reisen in diesem Land ohnehin seit der Ausrufung der Pandemie kaum möglich ist. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren sehr viel über das Thema Covid-19 gesprochen und es hat nicht nur Sie und mich bewegt. Mir ist von Anfang an aufgefallen, dass flankierend zu den uns verordneten Maßnahmen auch die Sprache neu ausgerichtet wurde und dass wir eine neue Sprachwelt oktroyiert erhalten, die wir mehr oder weniger freiwillig adaptieren und die auch aus anderen Gründen benutzt und ausgebaut wird. Ich habe diese Begriffe nun schon 2 Jahre lang gesammelt und dokumentiert, damit sich auch andere Menschen detaillierter und außerhalb vom Mainstream damit befassen, habe ich daraus ein Buch gemacht. LQI, die Sprache des Vierten Reichs, soll es heißen. Der Untertitel: Wie Menschen die Sprache und Sprache die Menschen verändern. Inspiriert wurde ich zu dem Buch durch das Werk LTI, die Sprache des Dritten Reichs, das Viktor Klemperer, ein jüdischer Romanist, der die Hitlerzeit überlebt hat, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verfasst hat. Er ist übrigens auch Autor des Tagebuchs »Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten«. LQI steht übrigens für Lingua Quatri Imperi, also die Sprache des Vierten Reiches. Als kleinen Vorgeschmack schicke ich Ihnen im Anhang die noch nicht Korrektur gelesene Version der Einleitung meines in Kürze erscheinenden neuen Werks. Ich bin gespannt zu hören, was Sie davon halten. Hier noch meine Empfangsberichte. Mein Empfänger ist ein GigaBlue Quad 4 als Empfänger und eine 95 cm Polar Mount Empfangsanlage von Catherine. Wie immer begrüße ich Sie alle sehr herzlich, Ihr Breisgauer Hörerfreund Helmut Matt. Also erst einmal herzliche Glückwünsche, lieber Herr Matt, zur Fortsetzung Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit. Gerne werden wir in einer weiteren Hörerpostsendung die Einleitung oder späterhin Auszüge aus Ihrem neuen Buch bringen. Heute kommen wir nun noch zu einer weiteren Mail von unserem in erster Linie lesenden Hörerfreund unserer Programme. Sie alle kennen Stefan Lipsius schon durch seine Beiträge zur Hörerpostsendung schon seit vielen Jahren. Am 27. Januar verfasste er folgende Mail. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, es ist schade, dass bei Ihnen derzeit nur wenig Hörerpost eintrifft. Daher schreibe ich Ihnen gerne einige Zeilen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass diese Sendereihe bzw. das besagte Programmformat erhalten bleibt. Ich habe auch gleich eine Frage. Sind in der Islamischen Republik Iran die Erzeugung, der Einsatz und der Vertrieb von sogenannten Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoins legal und erlaubt? Spielen diese im Alltag und im digitalen Zahlungsverkehr bereits eine Rolle oder ist dies nicht zulässig? Nach meinen Informationen sind in einigen Ländern der Region, wie etwa im Irak, Kryptowährungen komplett verboten. Daher meine Frage, wie die diesbezügliche Praxis im Iran gehandhabt wird. Vielleicht interessiert die Thematik ja auch andere Hörerinnen und Hörer. Aber die Beantwortung der Frage eilt natürlich nicht. Trotzdem, bereits vorab, vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen. Für heute verbleibe ich mit allen guten Wünschen und grüße Sie, wie immer, sehr herzlich, Ihr Stefan Lipsius. Lieber Herr Lipsius, wir danken Ihnen vielmals, dass auch Sie Ihr Versprechen wahrgemacht haben, sich weiterhin an der Hörerpostsendung zu beteiligen. Sie haben sicher recht damit, dass die von Ihnen gestellte Frage bestimmt auch andere Hörerfreunde interessiert. Also zum einen ist zu sagen, dass es in Iran sowohl legale als auch illegale Bitcoin-Mining-Farmen gibt, die unter anderem aufgrund des extrem hohen Stromverbrauchs auch schon mehrfach zum Problem wurden. Bezüglich weiterer Informationen zu diesem Bereich verweisen wir auf eine der nächsten Hörerpostsendungen. Für heute verabschieden wir uns, wie immer, mit Khoda Hafez. Gott schütze Sie.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Werte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.